Wirklich natürlich. Das Hörlicht für alle, die Pflanzen lieben, Obst, Gemüse und.
Ja, schönen guten Morgen, liebe Freunde und Fans dieser doch lustigen und heikligen Geschichte, die wir hier betreiben.
Was bist du so heute am Räuspern? Bist du so räusperlicht heute?
Ich weiß es nicht so. Also vielleicht habe ich mich heute Morgen noch nicht so richtig ausgeräuspert. Deine Mutter ja unbedingt aufs Fahrrad wollte. Keiner hat mit mir gesprochen. Die Welt ist wieder so grausam zu mir.
Oh.
Sie hat gesagt, ich fahre mal mit dem Rad zu André.
Ja.
Und ich gucke mir mal die kleine Katze an. Und schon, bums, bist du wieder alleine, ne?
Oh Mann, aber jetzt bist du ja nicht alleine, jetzt bist du ja hier bei uns, ja. Jetzt kannst du ja ein bisschen...
Aber jetzt, liebe Freunde da draußen,
ja.
Jetzt haben wir die Mikrofone getauscht.
Ja, also wir testen uns mal hier ein, weil du müsstest jetzt besser zu hören sein.
Weil ich bin immer so leise.
Ja, du bist ein bisschen
natürlich bei so einer Sappeltasche wie meinem Sohn,
ja.
Ist es natürlich nicht so ganz einfach, sich immer durchzusetzen, sprachlich meine ich so, ne?
Ja, ja.
Aber jetzt hat er ein bisschen was anders gemacht, jetzt hört sich das irgendwie auf den Kopfhörern anders an. Aber ich habe jetzt schon mal so ein Profi-Mikrofon.
Ja, also...
Wenn ihr sagt, ihr könnt mich ja nicht sehen, ist vielleicht auch gut für euch da draußen.
Doch, man kann dich ja jetzt sehen auf deinem Kanal. Du hast ja einen neuen Kanal.
Oh, da bin ich.
Den haben ja auch schon so einige abonniert jetzt, ne? Also vielen Dank schon mal dafür und fleißig kommentiert habt ihr auch. Und ja, jetzt wird das ja auch eingerichtet bei dir, dass du antworten kannst auf die Kommentare, ne?
Oh.
Guck mal, dann geht's los. Dann geht's richtig in Communication hier.
Kriege ich denn noch eine Feder mehr an meinen Strohhut oder
was? Ja, macht das also kommt auf die Qualität deiner Kommentare an. Also wenn du natürlich auch qualitativ gute Antworten reinstellst da, ne, auf die Fragen.
Ja nun, wir sind ja nun hier keine Profimusiker, ne? Und wir machen das ja nicht für Konsum und Geld, sondern wir machen das ja...
Für Ruhm und Ehre?
Nein, auch nicht für Ruhm und Ehre, sondern aus Leidenschaft.
Ach so.
Und für die Menschen da draußen.
Ja.
Ich muss so sagen, du hast mir heute nochmal irgendwas geschickt, ne?
Also, ja. Kommentare.
Ja, man muss immer sagen, ich habe so das Gefühl, irgendwie denke ich, uns gehen die Themen aus und den schickt er mir wieder so einen Motivator, ne? Also irgendwie eine eurer schönen Zuschriften, ne? Dann baut er mich wieder aus. Ich denke, jetzt schmeichelt er sich wieder ein. Also ich glaube, die Serie soll noch ein bisschen weitergehen.
Man kann das natürlich auch anders auffassen, dass jemand gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt eigentlich mich auf Bohnen gefreut und jetzt erzählt ihr über irgendwas anderes.
Ja, das fand ich toll. Also, dass auch da draußen so ein gewisser Witz vorhanden ist und nicht nur Resignation und Traurigkeit und wie auch immer, ne? Sondern dass dieser Humor, der kommt bei mir gut an.
Ja, das Problem bei den allermeisten, in meiner Wahrnehmung verstanden, ist ja, dass die sehr fokussiert sind auf irgendein Thema. Das heißt, die sagen jetzt, okay, da geht es jetzt also um Hülsenfrüchte, also will ich was über Hülsenfrüchte hören. Und die werden quasi schon unruhig, wenn man über was anderes redet. Ja. Und das ist ja etwas, was für uns hier auszeichnend ist, weil der Menschenkörperverstand soll ja gerade nicht bedient werden. Es soll ja gerade um das gehen, ja, was man nicht sehen kann. Dass du in einen Fluss kommst, dass du auf einmal merkst, die Zeit ist nicht mehr existent. Dass du auf einmal Erkenntnisse hast, wo du sagst, boah, jetzt höre ich was über Hülsenfrüchte und auf einmal habe ich eine Erkenntnis, was ist denn mit meinem Job jetzt wirklich?
Ja. Wir sind ja auch keine Wirtschaftssendung und wir sind ja eigentlich auch keine Sendung von Professoren oder Agraringenieuren oder wie auch immer, ne? Sondern ich finde,
die haben was drauf und wir nicht, oder wie? Was ist da
Nein, ich finde immer, dass man den Menschen immer irgendwas einprügeln will, so zu einem Thema. Und dann fängt man, das mache ich ja manchmal auch, indem ich mal die Frühzeit zitiere oder mal sage, wann ist das mal nur so zum Verständnis mal ergründet, erfunden oder wie auch immer geworden. Und ich finde, die fangen immer bei Adam und Eva an und die meisten kennen Adam und Eva und die Geschichte. Und das ist mir einfach zu steril. Das ist... Das soll ja auch fröhlich sein, man soll was aufnehmen können, aber es soll nicht so tierisch ernst sein, was wir
so. Und das Wichtigste finde ich, es geht nicht darum, jemanden zu missionieren oder jemanden zu vermitteln, irgendetwas, sondern einfach frei fließen zu lassen und dann zu gucken, was passiert. Weil ansonsten hast du ja quasi einen Vortrag, ne, und hast ein Thema vorbereitet und hast dazu dann gewisse Fakten und diese Fakten möchtest du jetzt mitteilen, damit die anderen denen auch folgen. Und das ist natürlich in meiner Wahrnehmung total tödlich für so einen Lebensfluss. Ja, weil man ist dann so staccato-mäßig am Abarbeiten. Also, okay, jetzt geht's um Bohnen und jetzt geht's erstmal um die Herkunft der Bohne und die Entwicklung der Bohne und dann geht's um die, wie pflanze ich die richtig, und das ist dann ganz häufig so sehr abgehackt und man bleibt halt immer nur auf einem Weg. So, das ist quasi wir früher, wenn wir quasi Sonntagnachmittags oder spätnachmittags da vor der Lindenstraße noch spazieren gegangen sind im Wald, dann gibt's ja ganz viele, die bleiben immer auf dem Weg. Ja, aber da ist ja abseits des Weges beginnt das Abenteuer, habe ich ja mal gesagt.
Ja, genau, so ist das.
Und das ist eben etwas, was der Verstand nicht mag. Der mag nicht, wenn man dann sich in die Büsche schlägt, weil er sagt, ja, aber wir wollen doch jetzt den Weg lang gehen und der führt doch nach da. Und da muss ich doch, darauf bin ich doch eingestellt. Aber das Leben passiert ja immer dann, wenn der Verstand nicht darauf eingestellt ist.
Aber vielleicht scheuen die Menschen sich davor, jetzt, ich sag mal, so ein bisschen ins Ungewisse. Also wenn man einen Weg lang geht, weiß man, okay, den kennen wir, dann wird 7 Mal mit dem Hund gegangen, dann geht es da links rum, rechts rum und dann irgendwann sind wir wieder zu Hause.
Ja.
Und wenn man querfeld eingeht, geht man ja eigentlich in eine Richtung und das Ziel ist nicht so genau bekannt. Also naja, sicher, man kommt irgendwann da zu Hause an oder auf so einem breiten Mittelweg und dann kann man sich wieder orientieren.
Ja.
Aber man geht irgendwie in so ein Ungewisses, aber das ist ja gerade das Schöne in so einem kleinen, ja, wie du früher deine Bücher geschrieben hast, für die Kinder mal rauszugehen, mal in die Wälder zu gehen, mal was auszuprobieren. Und das haben wir ja auch immer an dir gesehen, als wir im Wald waren oder im Kleingarten und an den Enkelkindern ja auch, dass sich alles ergibt. Also man muss nicht viel erklären, die Kinder finden Stöcke, Dinge, erlebbare Sachen, die finden, keine Ahnung, einen Regenwurm oder einen Frosch oder wie auch immer. Es ergibt sich immer, ich sag mal so, ein kleines Abenteuer. Und das ist, glaube ich, für alle, nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Kinder wichtig.
Ja, der Unterschied ist ja, ein Verstand will immer gehen und wir werden gegangen. Und wenn man das kapiert hat, dass immer dann, wenn der Verstand geht, es kompliziert wird, es schwierig wird, er nicht weiß, wohin, es Probleme gibt. So, wenn man das gecheckt hat, dann sagt man, nee, ich lasse meinen Verstand nicht gehen. Das heißt, ich lasse den nicht denken. Ja, was mache ich jetzt?
Wir lassen es fließen.
Nee, du lässt dich mitnehmen. Das ist das einzige Geheimnis des Auslebens in meiner Wahrnehmung. Du lässt dich immer mitnehmen von dem, was als nächstes kommt. So.
Und jetzt, da ist das ein schönes Stichwort.
Ja.
Wir wollen ja nicht philosophieren über dieses oder jenes. Sondern
warum nicht? Wir machen das, wo
wir
nur sagen, wir gucken doch nicht auf Klicks oder sowas.
Nein, nicht. Wir gucken nicht auf Klicks.
Oder was ihr da wollt, ob ihr hören wollt, was wir erzählen.
Ach so.
Das ist eine völlige Wumpe.
Meinst du, es geht nicht um die da draußen?
Nee.
So, aber ich finde, das sollten wir schon gelegentlich tun. Weil die Leute da draußen haben ja auch Wünsche und Erwartungen.
Ja, das ist mir ja völlig egal, ob die Wünsche oder Erwartungen haben.
Nein, das ist mir nicht egal. Und ich möchte gerne heute mal so darauf zurückkommen.
Ja.
Da hat er mal jemand geschrieben, ja, könnt ihr mal nicht mal was über Bio ja oder nein sagen?
Ja.
Oder forschen oder euch mal darüber austauschen und unterhalten.
Ja.
Und ich finde es immer für mich auch ganz interessant, nicht nur, dass ich mit dir ins Quatschen komme.
Also heute ist das Thema Bio oder was ist heute das Thema?
Bio ja oder nein.
Ah, Bio ja oder nein. Ne? Okay.
So, ne?
Ja.
Und gerade so mit einem Veganer, dem man so gegenüber sitzt, ist ja Lebensmittel und dieses Ganze, worüber wir ständig schnacken, ja auch immer ein Austausch zwischen den Welten. Ne?
Überhaupt also, nicht.
Doch, es ist immer.
Ach so, das ist jetzt deine vorbereitete Brücke, oder?
Nein. Keine.
Guck mal, letzten Endes ist es doch so, was baust du denn im Gemüse, in deinem Gemüsegarten an? Jetzt habe ich ja schon verraten. Also baust du da quasi Fleisch an? Nee. Du baust Gemüse an. So, und jetzt hast du quasi einen Veganer. So, du kannst einfach sagen, ja, der isst halt Gemüse. Hauptsächlich.
Ja, aber, aber man entwickelt, finde ich, eine andere Einstellung zum Essen und zur Ernährung, als wir, wie nennt man diese Typen so, wie deine Mutter und ich sind, die auch mal eine Wurst essen und mal ein schönes Stückchen Fleisch oder wie auch immer.
Also ein schönes Stückchen Fleisch finde ich immer schon eine krasse Bezeichnung so, ne?
Ja, das ist extra für dich, habe ich das so formuliert.
Ach ne? So, ja.
Weil das erheitert
so ein
dich,
schönes Leichenstück nochmal reingeschmettert.
Genau. Wie nennt man denn diese, das sind ja...
Normalesser, könnte man ja heute sagen. Ne?
Die haben doch so ein.
Flexitarier gibt
es. Ach ja,
dann
genau.
Und, ja,
also diese Flexitarier. Ne?
Also ich halte ja von diesem ganzen Quatsch immer nichts, weil man assoziiert ja damit irgendwas, ja. Also die, es gibt dann die Karnivoren, die quasi
nur, ich kenne nur Kannibalen.
Ja, ist ja auch so. Karnivoren, das ist halt nur Fleisch essen.
Ach so.
Ja, also gibt es ja dann auch. Und das sind immer so Einteilungen. Also letzten Endes ist das Ziel ja hier auf dieser Welt, die Leute immer mehr zu spalten. Darum geht es ja. Es geht ja auch immer mehr um Individualisierung. Es geht nicht um Gemeinschaft. Also es geht darum, dass du jetzt individuell alles nach Hause geschickt kriegst. Du kannst individuell deinen Namen auf Sachen drucken. Du kriegst individuelle Vorschläge. Die sind ja nur für dich. Die sind ja nicht für den Verbund. Ein Algorithmus könnte ja zum Beispiel auch sagen, Mensch, du hast doch 3 Enkel. Das wissen die ja. Ne? Also alle, die glauben, na, das wissen die natürlich. Die könnten dir doch auch Sachen vorstellen, die du mit deinen Enkeln machen könntest. Nein, es geht um Individualisierung. Und so geht's ja auch. Also der Veganer, der sagt dann für sich, ja, ich bin der Beste. Der Vegetarier, also die Hardcore-Veganer würden sagen, ja, du bist genauso schlimm wie alle anderen.
Ja.
Ja? Also es geht ja immer nur um Spaltung.
Ja, aber das ist richtig. Und deswegen ist es ja sowas Feines, dass wir gemeinsam, obwohl wir ja nun andere Essensgewohnheiten haben, doch Wege finden, leben und leben lassen. Ne? Und aber uns auszutauschen über das eine oder andere. Und ich finde auch so ein, wie heißt er nochmal, Flexitarier kann von einem Veganer oder auch einiges mitnehmen und mal was ausprobieren. Das macht deine Mutter ja auch ab und zu mal, dass sie so Dinge ausprobiert, die sie hier bei dir oder bei euch gegessen hat. Und das ist ja auch ein Weg. Ich bin ja immer dafür, etwas auszuprobieren, etwas festzustellen, etwas zu machen in kleinen Schritten und nicht immer gleich so ein optimales Ziel. Ich werde nun von heute auf morgen Vegetarier oder sowas. Es gibt ja auch, wie heißt es immer so, der Weg ist das Ziel. Es gibt ja auch eben diesen Weg, in dem man sich ausprobieren kann. Und vieles verwirft man auch, weil man jetzt sagt, ja nee, also die Lupine, die hat so einen komischen Nachgeschmack und so. Kann ich alles verstehen. Wirft man zur Seite, aber man probiert es aus. Und man sollte sich nicht davon abhalten lassen, auch mal was auszuprobieren. Und auch wenn das dann mal in die Hose geht. Ne?
Aber ich finde nicht, dass man das als Weg beschreiben sollte oder Ziel. Weil das ist nicht das Ziel, Veganer zu werden. Das ist ja auch ein großes Problem dieser ganzen veganen Szene. Ja, da werden ja Milliarden mit verdient. Und das habe ich ja mal in einer Kurzdoku mal gesehen. Fand ich total spannend. Ja, darauf muss ja erstmal kommen, dass ein Metzger sagt, ja, also ich würde am liebsten nur noch diesen veganen Kladderadatsch herstellen. Also erstens, viel günstiger, ich verdiene ja viel mehr damit. Ja, also ein Metzger, der quasi dann in so einem Großbetrieb da arbeitet. Dann die Salami, die muss hängen. Das dauert Zeit. Ja, und diesen veganen Kladderadatsch, den verkaufe ich ja teilweise noch teurer als das, was ich. Also ich habe viel geringere Kosten, das ist für mich 1000-mal besser. Das heißt, darunter stecken ja auch Industrien dann immer. Und wenn man jetzt sagt, ja, es muss das Ziel sein, oder der Veganer ist quasi der bessere als die anderen, finde ich total schlimm, sowas.
Ne? Das meine ich nicht als Weg. Also ich sehe das für mich als Weg, jetzt zu sagen, es ist nachgewiesen, dass viele verzehren. Von rotem Fleisch und von Fleisch eben dazu führt zur Massentierhaltung, zur Einfuhr von, ich sag mal, dubiosen, was jetzt wieder durch Spanien kommt, von dubiosen Lebensmitteln in Fleischform von Geflügel oder Pute, Hühner, tralala. Und ich bin mir auch sicher, dass wenn man nur ständig Fleischwurst und wie auch immer isst, dass das kein gesundes Leben ist und dass das auch keine gesunden Lebensmittel sind. Und ich will ja einen Zwischenschritt, deswegen sage ich ja, der Weg ist das Ziel. Ich möchte gerne mich gesünder ernähren, nicht mehr so viel Fleisch, ab und zu Fleisch essen und genießen, aber auch den Weg zu den natürlichen Lebensmitteln finden. Also ich sag mal, warum soll man Soja aus Brasilien einführen, um das an Rinder zu verfüttern und dann ein gesundes Lebensmittel dafür einsetzen, ein weniger gesundes Lebensmittel in Form von Kalbfleisch zu produzieren? Das ist für mich ja so ein bisschen Wahnsinn. Ne?
Naja, da kann man natürlich tief reingehen. Also ein Lebensmittel, also Fleisch zu produzieren, ist ja schon ein ganz krasser Begriff.
Aber das ist doch so.
Ja, aber es wird ja letztendlich nicht produziert. Also wenn einer das produziert, ist es quasi die Erde oder die Natur, so wie man das sagen möchte, woraus das entsteht. Wobei, das hatte ich ja gestern auch mit unserem großen Sohn die Diskussion, weil der sich auch einen Döner geholt hat. Und das ist ja für mich alles völlig in Ordnung. Ja, also kann er doch natürlich machen. So, und wo wir dann nochmal wieder so drüber diskutierten, wo ich gesagt habe, naja, aber das Fleisch, was du jetzt da isst, woraus entsteht denn das? Ja, wie? Na, ich sage, jetzt hast du so einen Tiger oder so einen Geparden oder Leoparden. Und was fressen die denn? Und dann sagte ich, unsere Kleine, ja, eine Gazelle zum Beispiel. Ja, sag ich, eine Gazelle. Und was ist denn jetzt eine Gazelle? Ja, die isst jetzt Gras oder, ja, also die isst jetzt kein Fleisch. So, sondern die isst jetzt, sagen wir jetzt als Beispiel, ja, die isst jetzt quasi Natürliches. Das heißt, dieser Fleischkörper wird ja durch das Natürliche genährt. Also es ist auch wichtig, immer in diesen Kreisläufen, wenn man schon denkt, zu denken. Weil Fleisch ist ja nicht isoliert, sondern im Fleisch ist ja auch Nährstoff aus dem Natürlichen sozusagen drin.
Ja.
Ja? Ja, aber es wird häufig isoliert betrachtet, dass man quasi sagt, ja, Fleisch ist alles ganz schlecht. Ja, nee, aber da natürlich hast du da Antibiotika, damit die Schweine, wenn die denn da, ne?
Ich meine ja auch die Massentierhaltung.
Oder Herzblocker hier, ne? Blutdruckblocker und was die alles kriegen dann.
Genau,
ne?
Also ich meine Fleischproduktion insofern, als dass die Tiere,
ja,
die gewisse Dinge fressen, angeleitet werden durch Hormone, durch Verstärker, durch.
Ja, und was sie auch zu essen kriegen in der Masse. Ja. Ne? Das ist natürlich
es wird ja ein Fleisch gepusht. Und wenn ich jetzt sage, so, was ist das natürlichste Fleisch? Das ist Wildfleisch. Weil das Wild, ne, also Rehe, Schweine, Wildschweine und so weiter. Naja, Wildschweine nehme ich immer aus, die fressen ja auch Leichen. Nein, aber die Rehe und wie auch immer, die fressen ja natürliche Dinge aus dem Wald, das hattest du ja gesagt. Also die ernähren sich, diese Tiere ernähren sich eigentlich gesund. Dass sie nun von Geparden und in der Tierwelt gefressen werden, ja, das ist der natürliche Lauf. Ne? Du willst jetzt aber nicht sagen, dass jetzt die Leoparden ein relativ natürliches Fleisch fressen, wenn sie da so eine Gazelle erlegen.
Nee, ich wollte damit einfach nur sagen, dass man halt wegkommt von diesen ganzen Trennungen. Ja, weil Fleisch wird nicht produziert. Fleisch entsteht eben auch durch den Konsum von Obst, Gemüse, Pflanzen, Kräutern, Nüssen, was weiß ich. Ja, also es entwickelt sich. Du kannst keinen Körper dieser Welt, könntest du rein aus Fleisch entstehen lassen. Das geht nicht. Ja, und das ist einfach eben, und auch nicht erhalten. Das würde auch nicht reichen. Also wenn du jetzt nur Fleisch isst auf Dauer, so. Meine Wahrnehmung, also die Karnivoren werden ja sagen, oh, ich habe da alles, was ich brauche, würde ich sagen, da hast du natürlich auch genauso einen Mangel, wie oder könntest einen Mangel haben, wie jemand, der jetzt quasi sagt, ich esse jetzt kein Fleisch, wo man ja immer sagt, ja, aber da habe ich jetzt Vitamin B12, das muss ja immer zugeführt werden, weil das ja nirgendwo in was Natürlichem enthalten, dann kann man sagen, ja, aber das gibt es ja auch schon in veganen Ersatzprodukten, ist denn auch teilweise Vitamin B12 schon zugesetzt, ne? So, aber kann man lang drüber reden, du wolltest über Bio reden.
Ja.
Und den Bioschwindel.
Den Bioschwindel, nein.
Die Biolüge.
Nochmal, was ich jetzt nochmal bedauerlich finde, ist, dass ich jetzt die Tage gelesen habe, dass Niedersachsen jetzt ein Gesetz erlassen wird. Also wir waren nochmal bei Tieren, deswegen wollte ich da nochmal einen Satz zu sagen, dass sie ein Gesetz erlassen haben, dass es wohl ab, ich weiß es jetzt nicht genau, zukünftig verboten werden soll, dass Rinder angekettet in Ställen ihr Leben verbringen.
Mhm.
Und da habe ich gedacht, das sind Dinge, die man so nicht wahrnimmt. Ne? Und ich finde es ja,
das ist so,
ich finde, dass in der heutigen Zeit es noch zulässig ist, ich sage mal, dass vielen Tieren, Hühnern, Puten und wie auch immer, Schweinen, dass die in ihrem Leben weder die Sonne sehen, noch den Himmel, noch den Regen spüren, noch den Wind spüren, das kriegt man so mit. Dann heißt es ja mal, ja, Bodenhaltung oder so. Aber nein, sie sind trotzdem eingesperrt.
Naja, Moment, man muss ja erstmal sagen, Bodenhaltung heißt, die sind in der Halle,
ja,
auf dem Boden.
Eben.
Damit assoziiert man aber was anderes.
Ja.
Dann kommt das nächste, das ist ja quasi die Freilufthaltung oder Freitierhaltung oder sowas.
Ja.
Und die haben dann da eine kleine Klappe und können meistens in ein kleines Areal mal rausgehen. also das sind ja auch keine Hühner wie bei deinen Bauern jetzt hier, ne?
Ja.
Die jetzt da einfach so quasi frei rumrennen. Das ist nochmal ein ganz anderer Schnack.
Und deswegen ist der Weg ja jetzt richtiger und dass das wahrgenommen wird, dass es denn diese Hühnerställe gibt. Ne?
Ja.
Hier in unserer Gegend gibt es ja viele davon, dass die Leute jetzt wieder sagen, wir wollen die Eier und wir verkaufen die Eier, wir leben davon, aber wir wollen den Tieren ein anderes Leben geben. Ich sage mal ein anderes Leben, als das eben im Stall festgehalten zu werden, nicht Luft, Sonne und alles so zu erleben.
Das kannst du aber nur dann machen, wenn du eine andere Einnahmequelle hast. Und so einfach ist das. Also wenn du jetzt quasi sagst, ich habe jetzt Fleisch, was ich verkaufe oder Honig noch oder also ich habe einen großen Shop und ich habe da auch Hühner, die rennen rum und die haben ein tolles Leben. Ja, dann kannst du das machen.
Deswegen sollten wir doch als Verbraucher mal dahin gehen oder uns auch erkundigen, wo in der Nähe gibt es denn diese, ich sag mal, diese kleinen Hofläden,
ja,
die
natürlich
diese Mischung haben, auch mit ein bisschen Gemüse, dann mit der Kartoffel, von der sie, glaube ich, hauptsächlich leben, dass sie dann Honig anbieten, dass sie vielleicht auch irgendwas an Chutneys oder was man so mit den ganzen Dingen macht. Und das wird ja immer mehr, dass die in diese Läden gehen. Das kostet natürlich ein bisschen mehr. Also ich sag mal, ob man Hühner nun in einer großen Halle hält und nur den Lichtschalter an- und ausmacht und die Eier Sammelmaschine anstellt und hinten einen Karton unterstellt. Oder ob man die Tiere draußen hält, ob man einen Herdenschutz macht.
So. Ja.
Also ich sag mal, diese paar Cent und diesen Euro sollten wir, auch fürs Tierwohl, den sollen wir übrig haben.
Naja, fürs Tierwohl, das ist ja schon die Frage. Jemand, der quasi in Gefangenschaft ist, ist das Tierwohl.
Relativ.
Aber man kann sagen, die Art des Quälens. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich dir einen ins Gesicht haue oder ob ich dir mit dem Messer über das Gesicht ritze oder ob ich dir die Haut abziehe.
Aber
das ist ein Riesenunterschied. Und wenn du mal Berichte gesehen hast über solche Zustände in diesen, also wo die Eier produziert werden, und wenn du jetzt da 1000 Hühner hast oder noch mehr, also jeder, der zu Hause eine Katze hat oder einen Hund, der weiß ja, da ist ordentlich Dreck manchmal, ne?
Ja.
Da hast du so ein Katzenklo, wie bei unserer Katze, da denkst du, heide Witzka, du, war das wie der Bauer, du, der ganz auf dem Feld war und abends nochmal das Klo sprengt. Und jetzt hast du 1000 Hühner oder noch mehr, die da eng stehen. Wie, also nur mal ganz logisch, wie willst du das regelmäßig wirklich sauber kriegen? Das heißt, du hast da überall Schimmel, du hast da überall Dung, du hast da überall Krankheitserreger, du hast Hühner, die sich gegenseitig anpicken. Denn auch nur mal logisch, wir sind jetzt hier zu zweit und man könnte sagen, wir verstehen uns ganz gut. Jetzt stell dir mal vor, du bist bei deinem ehemaligen Arbeitgeber und müsstest jetzt mit allen, damals waren es ja nur über 700 Leute, in einer Halle verbringen, die natürlich angemessenen Platz hat, für Menschengröße, nicht wie die Hühner, aber da müsstest du jetzt deinen Platz verbringen. Aber wärst trotzdem eng an eng mit denen. Also es würde nicht lange dauern, bis sich die Leute an die Gurgel gehen.
Ja.
Das hast du da ja auch noch. Also ist es nicht nur dieser hygienische Zustand, sondern auch, wir haben das jetzt wieder bei unserer Katze hier gesehen, wenn die aus dem Tierheim dann kommt und auch mit unserer energetischen Begleitung geht es natürlich schneller, weil die jetzt schon viel zutraulicher ist, aber die hat ja auch viel Schlimmes erlebt. Ja? Wie lange das braucht, dass die hier erstmal so zur Ruhe kommt oder einfach auch dieses Entspannen, also wie schwer das auch einem Tier fällt, in so eine Entspannung zu kommen, weil es ja erstmal raus muss aus dem, oh Gott, ist hier irgendwie auch wieder was und warum ist das hier so ruhig und warum habe ich hier so viel Platz?
Ja.
Ja? Und das ist ja dann eben auch so, wenn man sich diese ganzen Zertifikate anguckt, was einem als Bio verkauft wird, da ist ja auch viel Greenwashing dabei.
Ja, so, aber du hast mir da eine gute Brücke gebaut. Also die.
Gerne. Ich weiß zwar nicht wohin, aber gerne.
Ja, diese ganze Hühnerscheiße, sage ich mal, Entschuldigung für das schlechte Wort, aber mir fehlt da nicht, ich könnte auch kurz sagen, aber es ist trotzdem scheiße. Und die Rinder in der Massentierhaltung, die werden ja nicht auf Stroh gehalten.
Ja.
Die werden ja geimpft und im Futter sind Dinge drin, damit sie mir Milch geben, dass es alles, dass dieses Tier noch mehr ausgenutzt werden kann.
Ja.
Und dann stehen sie auf den sogenannten Spaltbögen und Böden und viele sagen immer, ja nein, und unsere, die werden nicht mehr angebunden, die können sich frei im Stall bewegen, da kann die eine Kuh zu der anderen sagen, du, hallo Ella, du, wie geht's dir und so. Trotzdem sind es Spaltbögen und bei den Kühen kommt eben hinten auch was raus. Nicht nur vorne rein, sondern hinten raus. und wird dann zusammengeschoben. Mhm. Und dann kommt dann noch ein bisschen Regenwasser dazu. Also es entsteht Gülle und es entstehen Ausscheidungen von Tieren, die behaftet sind mit Keimen, hast du ja schon gesagt. So. Mhm. Und das muss man ja irgendwie loswerden. Und leider ist es ja so eine Mentalität geworden, dass es zwischen Holland, Belgien und Deutschland und Dänemark quasi schon so ein Gülleaustausch gibt. Also als ich das gehört habe, sag mal, seid ihr denn alle bekloppt? Weil man ja jetzt gesagt hat, es darf nicht mehr so viel Gülle ausgebracht werden.
Mhm. Die muss ja weg, sozusagen.
Die muss ja weg und die entsteht ja jeden Tag neu.
Das ist ja wie Gorleben, so ein Endlager. Du musst ja für den Atommüll ein Endlager haben.
Und insofern, bei den Landwirtschaften, die sich mit biologischem Landbau und auch mit vernünftiger Tierhaltung, die haben ja weitere Standbeine und das sind diese Biogasanlagen, wo diese ganzen Teile reinkommen. Ne? Mhm. Die werden verstoffwechselt, daraus entsteht Gas und dann entsteht dann daraus also so eine Art Kompost, also ein Produkt, das man wieder auf die Felder ausbringen kann. Mhm. Das finde ich ja noch in Ordnung. Aber bei diesen Massentierhaltungen um Oldenburg, Vechta, Tralala, da wissen die ja nicht, wohin damit. Mhm. So, nun hat man ja gesagt, also liebe Landwirte, also so geht das nicht weiter. Die haben ja früher immer gedacht, also je mehr ich auf den Acker bringe, desto besser ist das. Also unsere Böden sind ja versaut, verdorben worden und das hat ja eben dazu geführt, dass die Bäche und dass die Flüsse und dass sehr viele Nitrate eben weitergereicht werden durch das Grundwasser und dann in der Nordsee oder wo auch immer landen und dann zu einem starken, wie soll ich mal sagen, überdimensionierten Algenwachstum führen und einfach der Umwelt nicht gut tun. Jetzt sind sie alle sauer, Entschuldigung, wenn da noch so ein Landwirt zuhört, dass sie bestimmte Abstände zu wasserführenden Stellen einhalten müssen. Und deswegen wissen die nicht, wo sie mit ihrer Gülle hin sollen. Hm. Ne? Und deswegen wird die Gülle jetzt auch länderübergreifend verschoben. Hm. So. Und ich finde es richtig, dass man, wenn Menschen es nicht hinkriegen und unsere Welt versauen wollen, dass man schon mal eingreifen muss oder sollte, damit die Welt nicht noch mehr verdorben wird, was sie ja schon ist. So, und deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt sagen, die herkömmliche Landwirtschaft ist das eine und die biologische Landwirtschaft ist das andere. Wir wissen ja alle, dass wir, glaube ich, mit dem einen leben müssen, wenn wir das andere haben wollen. Also es wird uns nicht gelingen. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, wir haben unter 10% biologische Landfläche in Niedersachsen. Mhm. Unter 10%. Also 90% haben wir reguläre Flächen und ich glaube, die brauchen wir auch. Und wir brauchen auch die Landwirte mit konventioneller Landwirtschaft, die jetzt, je jünger sie werden, auch mehr darauf achten, weil es über den Kostenfaktor geht. Was haue ich auf die Ecke raus? Aber die Dinge werden produziert und wir Menschen brauchen diese Lebensmittel. Wir können mit diesen, weiß ich nicht, 6 oder 8%, Ziel ist mal 10% zu erreichen. Wir schaffen es nicht. So, und der Verbraucher könnte mithelfen, indem er bei Bio, wir kommen noch dazu, was eigentlich Bio-Label heißt und was dahinter steckt und wo genug auch beschissen wird ohne Ende. Aber wir brauchen eben auch diese andere Landwirtschaft, dass die mehr darüber nachdenkt, weniger Düngen, weniger, wir kommen jetzt noch zu den ganzen Pflanzenschutzmitteln, ne? die dann ja auch noch eine Rolle spielen, die man eben im biologischen Landbau nicht verwenden darf. Und das finde ich gut so. Deswegen würde ich als erstes immer sagen, wenn es möglich ist und wenn der Geldbeutel es zulässt. Also man muss schon wissen, dass biologische Erzeugnisse schon mal eine Mark mehr kosten.
Ja, das stimmt so schon mal nicht, würde ich sagen.
Geh mal auf den Markt.
Ja, nee, darum brauchen wir nicht drüber reden, sondern wenn du, ich sag mal, 1 Billion Sondervermögen als Staat aufnimmst. Du könntest ja auch sagen, von diesem Sondervermögen steckt man vielleicht nicht 500 Milliarden in was weiß ich,
Panzer und...
Ja, oder ich will das jetzt ja gar nicht so da reingehen. Ich will ja nur sagen, weil man hat so einen Automatismus und sagt, das kostet ja mehr Geld. Nee, das kostet nicht mehr Geld, sondern man könnte ja sagen, man fördert das als Staat. Du könntest ja wirklich sagen, die biologische Landwirtschaft hat riesige Probleme, weil die haben natürlich wahnsinnige Auflagen. Und wenn du dann eben nicht düngen darfst in dem Maß oder schützen darfst, ne, mit Pestiziden in Anführungsstrichen schützen, dann hast du natürlich auch Ernteausfälle, du kannst nicht so auf die Masse produzieren und, ja. Aber da könnte ja ein Staat sagen, dem das wichtig ist, das fördern wir als Staat.
Ja.
Also das könnte ja wirklich mal eine sinnvolle Förderung sein, dass man sagt, ja, wir wollen eine andere Form von Landwirtschaft, eine andere Form von Tierwohl und jeder, der jetzt quasi einen biologischen, wie auch immer das dann belabelt wäre oder was man da macht, Landwirtschaftsbetrieb macht, der kriegt pro Jahr 500.000 Euro oder wie viel auch immer man da braucht. Wäre ja eine Möglichkeit.
Ja.
Also man findet sich, will ich nur sagen, schnell mit sowas ab, ja, das ist ja jetzt halt so teuer und deswegen kann sich nicht jeder leisten. Und dazu muss ich ja auch noch sagen, naja, 50% weiß man ja, von den Lebensmitteln werden weggeworfen. 50% der Lebensmittel werden weggeworfen.
Wenn du damit mal ausreichst.
So, und ne? Jetzt sagt man ja, wir müssen mehr produzieren. Nee, wir müssten erstmal weniger wegschmeißen.
Ja.
Also wir müssen erstmal gucken, dass man 50%, die man jetzt produziert, weil man sagt, das ist ja dieser Kreislaufwahnsinn. Ja, ich muss mehr produzieren, weil die Leute kaufen mehr. Nee, die Leute müssen mal vielleicht andere Sachen lernen oder können andere Sachen lernen.
Aber ne? Es gibt ja andere Länder, zum Beispiel die Franzosen. Mhm. Warum guckt man da nicht rein? Bei den Franzosen gibt es, glaube ich, eine Gesetzmäßigkeit, dass wer Lebensmittel vergeudet, verschwendet oder wegschmeißt, da zur Kasse gebeten wird.
So. Ja, brauchst du ja wieder Ämter, die das kontrollieren.
Ja, ich sag mal, es geht ja bei uns Menschen leider nicht von alleine. So, und es muss ja immer Regulierung geben.
Ja.
So, aber ich denke jetzt nur mal, weil ich diese Tage habe ich ja gelesen, ich weiß jetzt nicht, ob du da auch immer noch zahlendes Mitglied bist. Wir haben hier in Lüneburg hat sich so eine Gemeinschaft gefunden.
Den Wiergarten. Ja, den hatten wir ja mitgegründet damals.
Ja.
Aber da sind wir auch schon länger nicht dabei.
Eckert und du. Ne? Und ich habe ja immer noch Wiergarten-Aktien. Ne? Ich hatte ja auch mal Kapital reingegeben. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jemals wieder kriege, aber ist auch egal, weil ich diesen Gedanken toll fand. Also es hat sich hier bei uns in Lüneburg so eine, was ist das eigentlich für eine Gemeinschaft? Wiergarten.
Also das ist eine Genossenschaft. Weil so ja auch die Volksbanken entstanden sind, als Raiffeisen und Volksbanken sozusagen. Also es ist eine Genossenschaft. Und da haben sich halt Leute zusammengefunden und gesagt, wir geben jetzt Geld zusammen. Und das machen wir einmalig und oder auch monatlich. Und dann pachten wir 8 Hektar Acker, waren das.
Ja.
Und dann stellen wir Gärtner ein und wir stellen unser Gemüse hier selbst her. Mit allen Problemen, die es denn da so gibt, ja, dass du dann quasi irgendwann einen Zaun brauchst, weil sie dir das klauen, du musst eine Art von Überwachung haben, du brauchst dann die Gerätschaften, die du wegschließen musst und so weiter und so fort. Und das wurden dann halt immer mehr. Ja, aber du wolltest erzählen.
Ja, und ich habe jetzt die Tage gelesen, die haben sich jetzt getroffen, dass sie diesen Wiergarten auflösen werden.
Ja.
Erstens, weil sie diese Pachtfläche nicht mehr zur Verfügung gestellt bekommen haben. Also sie wollten ihren Pachtvertrag verlängern. Die machen hier wirklich eine tolle Sache. Man kann auch darüber streiten. Ihr habt denn ja auch mal so ein Gemüsepaket mit deinem Schwiegervater oder mit deinen Schwiegereltern, habt ihr ja mal so ein Gemüsepaket auch immer gekriegt.
Ja.
Eberhard hatte ja, der konnte da hinfahren und hat das immer geholt. Das Problem dann ist immer, dass man dieses saisonale Gemüse eben auch abnehmen muss. Und man muss es verbrauchen und es wird dann manchmal ganz schön viel. Aber es gibt dann so zentrale Stellen und wenn man das Gemüse mal so angesehen hat, es ist eben Biogemüse, das dann auch mal einen Tag da liegt und manchmal, ich sag mal, nicht so ganz ideal aussieht. Ne? Als ich die Gemüseteile hier bei dir dann mal gesehen habe, als sie denn hier angekommen sind, das ist ja mit Blattgemüse so, das ist mit Mangold so. Mangold, wenn du den, ich sag mal, 4 Stunden irgendwo geerntet hinlegst, dann welken die Blätter, weil es ist ja ein Lebewesen, das stirbt.
So. Nasses Handtuch einwickeln.
Ja, ja. Das kann man alles machen, das habt ihr ja auch gemacht. Mhm. Man muss dann natürlich diese Dinge abnehmen und dann auch immer den Bock haben oder das dann eben auch verarbeiten und verkochen. Oder es bleibt liegen oder es wird dann doch weggeschmissen, ne? Aber diese Gemeinschaft, ich fand das so toll, deswegen habe ich mich da auch finanziell beteiligt, die haben ja erstmal aus einem Ackerland, aus der konventionellen Landwirtschaft, mussten die ja erstmal wie viel? 2-3 Jahre den Acker
liegen, den Boden bereiten.
Den Boden vorbereiten. Ja. Also es wurde erstmal 3 Jahre lang gar nichts verdient. Mhm. Ne? Dann kam Zaun, dann kam ein kleines Gewächshaus. Also es wurde nichts verdient, um diesen Boden erstmal in diesen Zustand zu bereiten, dass man überhaupt Bio-Pflanzen und dann kommen die ganzen Dinge, die man nicht spritzen kann. Also mit Herbiziden, Pestiziden, oh Gott, wie heißen die anderen? Ich habe das mal aufgeschrieben, weil das kann sich bald gar keiner. Herbizide, Pestizide, Insektizide, Fungizide.
Ja.
Ne? Also gegen Pilze und solches, ne? Was alle normalerweise spritzen, dürfen die alles nicht. Die dürfen also nur mit so einem, wie heißt das mal noch, mit so einem Kupfersulfat oder so, weil man der Meinung ist, Kupfer ist ein natürlicher Bestandteil des Bodens, kommt überall auch vor. Es hat nicht diese chemische Zusammensetzung wie jetzt künstlich hergestellte Spritzmittel. Mhm. Insofern dürfen die in kleinen Mengen und sehr verdünnt eben so ein Kupfermittel sprühen. Das ist das Einzige. Ansonsten müssen sie hacken. Also Beikräuter und solche Dinge auch weghacken, damit sie Ertrag haben. Mhm. Und ich sehe das immer, wenn ich auf dem Markt... Ich baue ja jetzt auch keine Knollensellerie mehr an, weil das sind 3 oder 4 Stück und dann stehen sie da und keiner will sie. Und ich bin der Meinung, ich gehe dann lieber auf den Markt und kaufe an so einem Biostand von so ganz jungen Leuten, der hatte mal da bei Bienenbüttel einen Hof seiner Eltern geerbt und der macht da jetzt auf Biogemüse.
Ja.
Also war auch mal im Fernsehen. Und dann sage ich, nein, also da muss ich auch mal die Leute unterstützen und das baue ich bei mir nicht an. Ich baue bei mir nur den Bleich- oder Stangensellerie an, den man ja auch verkochen kann. Ist so eine Art, ist aber nicht so intensiv wie Knollen. Also ich möchte auch gerne mal bei diesen jungen Leuten immer mal was kaufen. Und wenn du dir so eine Knolle mal anschaust, die aus dem biologischen Gartenbau kommt oder eine rote Beete anschaust und gehst mal 3 Stände weiter, wo die Gemüsehändler, die dann, keine Ahnung, in Hamburg am Großmarkt ihr Gemüse kaufen, wie das denn aussieht, Riesenteile. Trotzdem ist das sogar billiger als dieses kleine Teil.
Ja, ne? Klar.
Nur wenn du diese Knolle mal anschneidest, so, ich mache ja gerne immer mal so einen Test, indem ich mal das eine oder das andere und deine Mutter, die kann schon nicht mehr ertragen, dass wir so eine Verkostung machen und das mal wirklich mal versucht, mit allen Sinnen wahrzunehmen. Gibt es denn da nun einen Unterschied oder gibt es da keinen Unterschied? Ne? Und seitdem ich ja den biologischen Gartenbau seit Jahren oder Jahrzehnten zu Hause mache, da merkt man schon, wenn ich bei Ida oder bei Paul das jetzt so sehe, wenn es Gurken bei uns aus dem Gewächshaus gibt. So, wie die jetzt sagen, du, Opa sagt Ida, ne, die ist ja die halbe, die Gurke kommt ja nicht zu uns in die Küche, sondern da kommt ja nur noch eine Gurkenleiche in die Küche. Ne?
Der Rest quasi, der Stängel noch.
Weil sie unterwegs mampft sie und freut sich und das, oh, Opa sagt sie und dann freut sie sich, dass das so gut schmeckt. Ne? Also ich finde schon, dass man die Unterschiede auch schmeckt. Wenn man es gelernt hat einige müssen es glaube ich auch noch lernen, diese Geschmäcker wahrzunehmen, wonach darf das schmecken? Also nicht so ein Sammelsurium, wir machen mal eine Wokpfanne und alles schmeckt nur nach Sojasauce und nach, weiß ich nicht, was da alles reinkommt.
Ja.
Ne? Sondern man nimmt diese Geschmäcker oder man stürzt sich da mal drauf und Augen zumachen und mal richtig mal intensiv reinschmecken und sagen, du, herrlich, wie früher bei Oma, die Möhre, die schmeckt ja nach Möhre, ne?
Ja, aber Pestizide oder die ganzen Belastungen im Gemüse schmeckst du ja nicht. Das ist halt
wichtig, ne? Die sollen ja eigentlich für den Menschen, ich sag mal,
ungefährlich sein.
Ganz ungefährlich sein.
Und ja
nicht umsonst, wenn du mal die Landwirte, es gibt so bestimmte Zeiten, wo die dann mit ihren, mit den Treckern, mit den ganz schmalen Rädern, damit sie den Boden nicht so verdichten, über die Felder fahren und diese riesen Tanks hinten drauf haben. Und du kannst mir doch nicht sagen, wenn die das anmischen und du siehst das auf dem Hof, wenn die so eine Latex-Handschuhe haben, die bis zu der Schulter gehen, kannst du mir doch nicht sagen, dass davon nichts übrig bleibt.
Na, also das wäre jetzt ja eine Verschwörungstheorie, wenn du sowas behauptest.
Ja.
Naja, letzten Endes jeder, der in einem Berufszweig ist, von dem er lebt, wird alles versuchen, um den zu rechtfertigen.
Natürlich.
Und das ist auch völlig okay. Ja, also es geht ja.
Wir können uns ja entscheiden.
Ja.
André, wir können uns entscheiden, was wir wollen. Und da habe ich es vielleicht ein Stückchen einfacher. Obwohl deine Mutter ja immer sagt, Mensch, du wirst jetzt 76 und wir haben ja nur noch so ein bisschen Restleben. Ah, wie viel Restleben du hast? Ich sage, ich möchte ja aber noch ein bisschen mehr Restleben haben. Willst du dir denn noch die Arbeit machen, da mit dem Gemüse, und dann produzierst du so viel? Ja, was heißt viel, ne? Dann produzierst du so viel und das meiste verschenken wir. Und du kannst doch die Zeit anders nutzen. Nein, will ich aber nicht.
Ja.
Ne? Um das, dann fühle ich mich ja auch beauftragt. Erstmal mache ich das ja aus Leidenschaft. Und dann möchte ich gerne, dass die Menschen mitbekommen, wie schmeckt eine Möhre oder die Stangenbohne oder so. Das heißt, deswegen verschenken wir auch in der Nachbarschaft immer einige Dinge. Und alle freuen sich, wenn Horst Dietrich da mal wieder Gemüse hat und mal rüberkommt und keine Ahnung. Ne?
Ja. So. Ist ja also sozusagen auch Bio. Also dein Thema war ja Bio, und damit wir nicht abschweifen.
Ach so, ja.
Ne, weil, ja. Ja. Weil das ist ja sozusagen das, könnte man sagen, das ursprünglichste Bio, obwohl ich ja diese Label nicht so wirklich mag. Aber wenn man jetzt in seinem eigenen Garten etwas produziert.
Mit Kreislaufwirtschaft, ne?
Also, ja, mit Kreislaufwirtschaft. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, da gibt's ja auch den einen, der baut Mohrrüben an bei sich, aber ist nicht so doll, wie wenn ein anderer das macht selbst. Also es gibt ja da auch Unterschiede sozusagen, ne? Das kann ja jeder verstehen, dass du quasi, dann hast du deine Mohrrüben und da bereitest du den Boden richtig vor für die Mohrrüben und da pflanzt du das Richtige in die Gegend. Und dann werden die vielleicht noch ein bisschen gestreichelt und gepöschert und gedüngt und was weiß ich.
Auf und ja, jetzt zukünftig ja ein Bit. Ne?
Ja, das kriege ich ja jetzt.
Liebe,
ne?
Leute da draußen, wir haben jetzt einen Deal gemacht.
Ja.
Also André steigt jetzt also in den Biogartenbau ein.
Ja.
Und er wird ja mit seinen Kräften oder so mir mal zeigen wollen, dieses eine Beet mit Mohrrüben. Also es kommt nochmal, es werden dann so Zwiebeln dazwischen gesteckt, weil ich das ganz gut finde, auch eigene Zwiebeln zu haben. Hatten wir eigentlich zu der Zwiebel mal was gesagt, was das für eine tolle Frucht ist? Nee, ne?
Heute ist Bio dran.
Ach ja, heute ist Bio dran, Entschuldigung.
Hast du gesagt?
Ich komme vom Thema ab, ne? Ja, 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 ja. Also André wird da ein Beet kriegen und dann werden wir mal den Vergleich machen, ne? Und da bin ich schon gespannt drauf. Ja, das wird lustig.
Ja, aber das ist ja quasi auch Ursprung des Bio sozusagen, ne? Dass der kleine Mann, die kleine Frau zu Hause sich ihren eigenen kleinen Gemüsebereich macht. Das wäre ja für mich sozusagen der Bio-Ursprung.
Ja.
Und jetzt gibt es das natürlich noch hochstilisiert, die Leute, die sagen, okay, wir machen das für die Leute in der Stadt, die das nicht können, machen das aber auf einem extra Hof und nennen das auch Bio. Wobei das Problem ist ja schon mit diesem ganzen Bio-Siegel. Ja, das ist ja das Clevere. Du hast ein Bio-Siegel und dann lesen die Leute Bio.
Ja.
Und dann sagen die, ah, das ist ja Bio, das ist natürlich, das ist gut, das ist nicht gespritzt, das ist alles tippitoppi. So, aber man kann ja auch feststellen, dass es da teilweise unterschiedliche Siegel gibt, unterschiedliche Bestimmungen, unterschiedliche Arten. So, und das ist immer wieder dieser Betrug, finde ich, weil man etwas suggeriert, ne? Und sagt quasi, okay, wir haben jetzt das Unterste, das ist wie bei den Eiern. Das nenne ich jetzt Bodenhaltung. Also das nenne ich jetzt nicht Käfighaltung, eingesperrt und was weiß ich, das nenne ich jetzt Bodenhaltung, was ja immer schon toll klingt. Ja, das ist jetzt Bodenhaltung. So. Und man hat dadurch etwas im Kopf, das wird ja auch bewusst so suggeriert, wo man sagt, na, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Und das ist ja beim Bio auch so. Da gibt es ja solchen Bio. Dann hast du den Demeter-Bio sozusagen,
ja,
wo man ja sagen könnte, das ist vielleicht sogar das Höchste, was man hier so hat, aktuell.
Das kann man wohl auch Europa soweit sagen. Und es gibt ja diverse Bio-Siegel.
Ja.
Einige ganz fadenscheinig. Und nicht umsonst hat Lidl ja dieses, das du gerade genannt hast, das Siegel. Da haben sie ja auch einige Produkte. Also die ganzen eingerichteten Läden werden ja von Psychologen oder keine Ahnung von wem eingerichtet, dass der Bürger auch dem folgen kann. Also es steht dann also erstmal, oh, jetzt kommen wir Gemüse, ist ja immer vorne ganz und frisch und knackig und so. Und alles immer in grün wird, ne? Alles in grün wird dann natürlich, ist ja Bio, ne?
Unsere
Bio-Abteilung.
Mhm.
So, und dann steht ja bei, zum Beispiel bei Lidl, habe ich es ja nun selber gesehen, und es ist gab auch mal eine Sendung dazu. Die haben Demeter und verkaufen das auch. Mhm. Und darunter setzen sie so, dass keiner mehr den Unterschied sieht zwischen den verschiedenen kleinen Schildchen, haben sie ihr eigenes Bio-Siegel. Mhm. Also insofern geht das alles unter Bio und Demeter. Die Schrift von Demeter ist größer. Mhm. Und bei den anderen ist dann nur noch dieses Blatt, ne, dieses europäische, ja, ja, allgemeine Bio-Siegel.
Wo keiner genau weiß, was heißt das eigentlich alles.
Wo keiner genau weiß, was das eigentlich heißt. Trotzdem würde ich sagen, von den Preisen her kann das nicht Bio sein, weil wenn ich auf dem Markt da an meinen kleinen Stand gehe von den jungen Leuten, ja, dann gibt es aber ganz große Unterschiede. Ja. Also muss das ja irgendwie nochmal anders produziert werden.
Ja.
Aber sage ich, vielleicht sollte man das trotzdem nehmen, weil das, ich sage mal, auch wahrscheinlich ein bisschen besser angebaut wird als die anderen Produkte. Ich weiß es aber nicht so genau.
Ja, das weiß
es
man nie.
Es wird auch nur so suggeriert. Also ja, insofern würde ich mal sagen, liebe Leute, macht euch, wenn ihr ein Gartenland habt, macht euch euer eigenes Gemüse selbst. Ne? Versucht das mal im Kleinen. Ihr werdet auch merken, dass der Gemüseanbau mit Säen, mit nochmal Hacken, gegen Schädlinge kämpfen, was man alles so hat. Denn wertschätzt man natürlich das Gemüse anders. Und man muss auch sagen, wenn man den Wert mal hochrechnet an Arbeitszeit und das mal umrechnet,
ja,
ist das eigene Gemüse auch ein ganz schön teures Gemüse.
Ja, das siehst du ja schon, wenn ältere Damen auf irgendwelchen Weihnachtsmärkten, ich sag mal, selbst gehäkelte Socken verkaufen.
Herrlich, ja.
Und die kosten dann 10 Euro und die Leute sagen, das ist aber teuer. Und dann, ja, guckst du und sagst, 10 Euro, wie, ja, viele Stunden sitzt sie da dran? Und dann, ja, hat sie da, also der Wert von Selbstgemachtem, der sollte ja jedem klar sein, der sowas mal selbst gemacht hat. Aber man wählt ja immer das kleinere Übel hier in dieser Welt. Das ist ja nicht nur bei Parteien so, manchmal auch beim Partner, bei einigen auch beim Beruf, ja, und im Supermarkt natürlich auch. Und jetzt, ja, kann man immer wieder gucken, wo ist das kleinste Übel?
Ja, ja, aber ich würde dafür werben wollen, auf die Märkte zu gehen und wirklich mal zu gucken, ich sag mal, nicht wo diese zottellockigen jungen Männer und Frauen hinter dem Tresen stehen und wo man sagt, oh jo, die sehen aber alle aus wie Bio. Nein, aber mal ganz bewusst, man kann...
Aber was hast du denn jetzt gegen Zottellige?
Nein, weil...
Hier,
weil
Zottelbashing.
Weil ich finde, so wie deine Mutter ja auch immer sagt, wenn ich hier mit meinem Strohhut mit den verschiedenen Federn mal durch die Gegend gehe oder so, du siehst aber aus, so können wir doch nicht zum Einkaufen oder so. So. Ich finde...
Ich glaube, wir müssen sie mal in den Podcast holen, ja, vielleicht sieht sie das alles ganz anders, was, ja, du hier so erzählst.
Nein, ich will damit nur sagen, dass die Menschen identifizieren sich mit ihrem Beruf und mit ihrer Leidenschaft.
Ja.
Und die legen, das will ich damit sagen, die legen keinen Wert so auf die Äußerlichkeit. So, dass, die sehen so aus wie ihr Gemüse. Ne? Also, guck sie dir mal an.
Aber das hat ja nichts mit gepflegt oder so zu tun. Man muss ja immer unterscheiden. Nein. Ist einer gepflegt oder nicht gepflegt?
Ja.
Also du meinst, also wenn man könnte ja gerade sagen, man legt gerade Wert auf den Körper, wenn man ihn möglichst natürlich behält,
ja,
ohne dass der stinkt und ungepflegt aussieht.
Ja, nicht mit, ne, großer Gärtnerschürze und, ja, da oben steht das Logo drin und alles so. Das sind Typen, die ich liebe. Also das sind Menschen, denen ich auch abnehme, dass sie ein Produkt an den Mann bringen wollen,
ja,
das ehrlich ist und das echt ist.
Mhm.
So, ich war jetzt, irgendwann war ich mal an dem Stand. Das ist eine herrliche Geschichte, die muss ich nochmal erzählen. Und dann hatten die Mohrrüben da. Und das eine ist dann so eine Mohrrübe. Also das waren Mohrrüben. Ab und zu hat man da was Orangefarbenes rausblitzen sehen.
Mhm.
Und dann gab es die richtigen Mohrrüben, was wir darunter verstehen. Schön orange und wie auch immer, ne? So, und da habe ich gesagt, ja, können Sie mir dann mal sagen, worin besteht denn der Unterschied zwischen diesen beiden Mohrrüben?
Mhm.
Ja, die Dame war ganz irritiert und sagt, ja, die kommt aus einem ganz anderen Boden und so, da sieht man ja auch schon, da haftet Erde an und die ist natürlich kräftiger und die ist auch im Geschmack besser. Naja, sage ich, geben Sie mir mal zwei davon und zwei davon, ne? Zu meinem Tick mit der Verkostung. Ne? Ich dann zu Hause angekommen, deine Mutter sagt, oh, jetzt fängt es schon wieder an mit ihm. Ich glaube, er dreht da durch. Nein, dann habe ich die mal verkostet. Null Unterschied. Also, und das ist ja bei der Mohrrübe, weiß ich nicht. Also beide haben gut geschmeckt, haben auch süßlich geschmeckt und deswegen muss ich ja sagen, ich nehme ja immer auch alte Mohrrübensorten, die unverfälscht sind. Und ich bin der Meinung, dass die eine andere Geschmackigkeit haben. So. Aber das sehen alle Menschen auch unterschiedlich. Das ist ja wie bei den Tomaten. Da gibt es ja, ich hätte jetzt fast noch vorgelesen, wie viel Zeit haben wir denn eigentlich noch?
Oder sind wir einmal zu? Unbegrenzt.
Ich wollte den Leuten da draußen.
Es hört doch eh keiner mehr zu.
Ach doch, die haben wir schon ab. Doch, ist doch egal. Und wenn die schon abgeschaltet haben, ist es auch egal.
Ja, ne? Genau.
Ich bin ja zum Leidwesen deiner Mutter immer dabei, die Tomaten zu finden, die uns am besten schmecken.
Ja.
So, und dazu muss man ja bei den Tomaten wissen, auch eine kleine, ganz kleine Leidenschaft von mir. Ich habe, weiß ich nicht, so 14, 15 Tomaten für zwei Leute, zwei Rentner und 14 Tomaten. Jetzt tue ich Katja und André das auch noch an, indem ich denen auch noch ein paar Tomatenpflanzen schenke und der Nachbarschaft Tomatenpflanzen schenke und immer auch mal wieder ein paar neue Sorten habe. Ja. Aber es gibt einige, die habe ich schon sehr lange. So, das sind die, wo denn auch, wenn Ida da ist, die geht immer durch und nascht gerne. Ne? Wobei Ida manchmal, ich glaube, die sind noch nicht immer richtig reif, dann schlägt Ida ja schon zu. So, und das sind so Tomaten, die man auch in den Mund stecken kann. Also schöne kleine.
Na, so. Man kann jede Tomate in den Mund stecken.
Ja, ich meine ja so klar, zwischendurch. Meinst, ja.
So eine Snacktomaten sozusagen.
Ja, und da gibt es ja eben, ich will das von der Mohrrübe zur Geschmackigkeit bei den Tomaten nochmal sagen. Es gibt ja Menschen, die wollen einen urwüchsigen Tomatengeschmack haben. Was heißt das? Kann ich auch nicht sagen. Ja, wie früher bei Oma oder bei Opa oder wie auch immer. Es gibt eben Tomaten, die sind süßer, die sind säuerlicher, die haben ein mehr Tomatenaroma, was man darunter auch immer versteht. Dann gibt es Tomaten, die man gut für Salate machen kann. Das sind großfleischige Exemplare. Dann gibt es Kochtomaten, weil ich mache ja auch immer von den Tomaten, die über sind. Die verkoche ich ja und fülle die in Gläser ein und die nehmen wir dann über Nudeln und sowas als Tomatensauce. Also es gibt so viele verschiedene Tomatensorten für die verschiedenen Bereiche. Und wenn ihr da draußen mal sagt, ja, ich möchte auch mal eine Tomate anpflanzen, dann geht nicht auf den Markt und sagt, ja, was für Tomaten haben Sie denn? Und dann sagen die ihnen, ja, wir haben Cocktail, wir haben die Runden und dann haben wir Fleischtomaten. Ja, und was heißt das? So ärgere ich ja ab und zu mal die Leute auf dem Markt, indem ich mal frage, also ne, was ist das denn für eine Tomate? Die können mir aber die Namen von den Tomaten nicht sagen. Dann sagen sie, ja, wozu wollen Sie denn wissen, wie die schmecken gut und die kommen von uns. Die bauen wir auch selber an. Oh, sei das aber schön. Wie heißt die denn? Wozu wollen Sie das wissen? Ja, sage ich. Ich weiß dann, ob sie mir schmeckt oder nicht schmeckt. Und beim nächsten Einkauf würde ich die wieder kaufen oder nicht wieder kaufen. Insofern wäre es mal wichtig, mal zu wissen, kann die auf dem Markt so, die wenigsten können einem das sagen.
Ne? Ja.
Insofern bin ich ja in die Tomatenforschung eingestiegen.
Auch noch in die Tomatenforschung.
Ja, natürlich. Hi. Und ich will den Leuten mal nur mal so, ich werde auch das ganz langsam vorlegen,
ja.
Also was ich in diesem Jahr an Tomaten anbauen werde.
Ja.
Also da gibt es erstmal die gelbe Runde. Das ist eine süße kleine Tomate, die ist wunderbar zum Snacken, da kann man auch schön Salate machen. Dann ist es die Honigtomate, dann Gardeners Delight, die Rutie. Das ist so eine mittlere, also nicht ganz kleine, aber tolles Aroma. Dann die Zuckertraube, mexikanische Honigtraube, Taiping, also das ist aus dem asiatischen Raum. Das ist aber nicht chinesisch, ne? Ja, Taiping haben wir dann. Dann die Goldina, das ist eine gelbe, wunderschöne Tomate. Black Cherry, das ist eben eine schwarz-rote Tomate. Friesie, Lady Irene, Sweet Pea. Und jetzt so eine russische Tomate habe ich auch noch. Ich weiß gar nicht, ob ich das aussprechen kann. Wensinje Mirowski.
Und, darf man das, so Feindestomaten, darf man sowas dann haben hier?
Ja, die haben, also irgendwelche unmöglich. Russische Leute mal mitgebracht und gesammelt. Ja,
weil russisch Brot heißt, glaube ich, auch nicht mehr russisch Brot. Aber anderes Thema.
Anderes Thema. Wir kommen ja auch nicht zu Zigeunersoße.
Ne? Nein, bitte nicht. Nein.
So, und dann habe ich natürlich also auch Tomaten, die sich selbst versamen. Mhm. Und das ist die rote Murmel und die Johannistraube. Also eine ganz kleine rote Tomate, auch so zum Snacken, so nebenbei. Und die kommt immer wieder. Und die hat den Vorteil, im Gegensatz zu den anderen Tomaten, die sollten schon oben drüber so einen Regenschutz haben. Also wenn man so einen, wie wir.
Unterstand zum Beispiel.
Wenn wir so einen Unterstand haben, so eine Plastikplane nur oben drüber machen. Bei uns steht sie an den
Hauswand.
An der Hauswand. Wir haben so einen Dachüberstand mit einer Sitzecke und einen Dachüberstand an einer Garage. Und da stehen sie dann in der Abendsonne. Also, und da kommt der Regen nicht ganz hin, Schlagregen schon. Und das hat den Vorteil, wenn man das an so eine Wand stellt, dass am Tage die Wand unheimlich viel Energie aufnimmt und die Steine warm sind und die dann abends das auch nochmal abgeben. Mhm. Also insofern ist das ein ganz toller Standort, denn es eignen sich alle, und das sollte man sich dann auch erkundigen, nicht alle Tomaten für den Freilandanbau. Mhm. Obwohl immer gesagt wird, ja, für den Freilandanbau geeignet, da gibt es dann Pilzerkrankungen und die will man ja nicht spritzen, also räumt man die Pflanzen ab. Und ich kann euch sagen, die rote Murmel und die Johannistraube, das sind wirklich zwei ganz tolle Wildtomaten, die man auch mit einer kleinen Rankhilfe so reinsetzen kann. Tolles Aroma. Und wenn man dann Gäste hat und diese kleinen Tomaten als Salat serviert, sagen sie, oh, sind die aber niedlich, aber die schmecken. Ja, ja, so ist das. So viel zum Thema Tomaten.
Ja, obwohl ja die Folge Bio hieß, aber das war deine Kuriosität am Ende.
Nein,
das sind ja auch Biotomaten, kann man natürlich auch sagen.
Natürlich, ne? Sind die Viecher selbst.
Ja,
die Viecher selbst. Mhm. Und deswegen muss man darauf achten, wenn man Pflanzen kauft, dass man keine F1-hybriden Pflanzen kauft. Das sind nämlich die nachgemachten, wo man nicht genau weiß, ob die Kinder denn auch so gesund aussehen wie die Eltern. Mhm. Das ist schon mal eine wichtige Sache und das geht ja in Richtung Bio. Und worauf sollte man noch? Ach, du warst, ich soll was Witziges sagen.
Naja, zum Schluss hast du doch quasi immer deine Kuriosität jetzt. Na,
natürlich.
Ne, man weiß ja nicht, was du noch alles so auspackst jetzt hier.
Nein. Kennst du die Tomoffel?
Nee.
Tomoffel? Tomoffel, die kennst du, Tomoffel nicht?
Nee, die kennen, ist an mir vorbeigerauscht.
Ja, ja. Ich lese ja nun jeden Tag die heutige Zeitung und auch die von vor 25 Jahren, also 76, nee, das ist schon länger her, ne? 76, ist ja schon ganz lange her. Also ich lese immer von 76. Mhm. So, und da habe ich was Tolles gefunden. Also das Tübinger Max-Planck-Institut hat eine neue Züchtung aufgenommen.
Ach, die Tomatenkartoffel?
Oder? Die haben eine Tomatenkartoffel versucht. Ausprobiert haben die das schon immer in den N60er Jahren.
Ja.
Aber die haben die Chromosomen der verschiedenen beiden Pflanzengattungen haben immer nie zueinander gepasst.
Ja, und also irgendwann, so ein Wunder,
irgendwann hat man dann in diesem Max-Planck-Institut hat man dann festgestellt, dass es so genetische Zwischendinge gibt, die man aneinander pflanzen kann. Mhm. Und das hat man dann auch gemacht. Und dann hat man die Tomoffel hat man dann gezüchtet.
Hm. Also die Menschen waren früher schon nicht ganz dicht, ne? Ja, die sieht auch interessant aus, ja.
Nein, also es wurde ja immer geforscht. Und ich will ja auch sagen, das ist ja auch nicht immer schlecht. So, und wenn ich an meine Gurken denke in meinem Gewächshaus, das ist ja auch eine Weiterzüchtung, ne? Das ist eine Schlangengurke. Die ist auf einem Kürbisfuß aufgefropft. Mhm. Ne? Und die ist natürlich ertragreicher, und das ist auch Bio, ne? Mhm. Die ist natürlich ertragreicher, als wenn man eine Gurke einfach aussät. So, die einfache Gurkenpflanze hat ein Wurzelballenvolumen von X. Und der Kürbis ist ein Starkzehrer und der hat natürlich ein Volumen von Y. Ja, und je mehr Wurzeln, je mehr Stoffe kann er aufnehmen und je mehr Blüten und Früchte kann er schieben. So, und die verwende ich ja seit Jahren. diese veredelten Gurkenpflanzen. Mhm. Die kannst du ja auch im Markt kaufen. Kostet ein paar Euro mehr, so, aber sind sehr ertragreich. Und guck mal, deiner Tochter schmeckt's.
Ja, ich bin ja immer kein Freund von überall den meisten Ertrag rausholen, ne? Aber das ist ja so ein Grundsatzthema. Also
ich habe aber die Menschheit zu versorgen. Also ich habe meine Nachbarn zu versorgen.
Aus Garten, ja.
Ich habe euch zu versorgen. Ich habe ja schließlich einen Auftrag. Ja, ich kann das ja nicht dem Zufall überlassen.
Musst du mal ein bisschen mehr anbauen, wenn du uns wirklich versorgen willst.
Ja, und dann kriege ich Ärger mit deiner Mutter und die zieht irgendwann aus. So, ihr Lieben, jetzt haben wir aber lange genug
geschnackt. Ja, dann sage ich schon mal Tschüss. Ja, ich, du heute.
Wie, ich heute? Oh, ja, André. Das war mein Schlusswort. Er hat mal eben hier randaliert und sein Mikrofon weggeschmissen. Ja. Das ist für mich auch ein Zeichen aufzuhören.
Bin ich auch ganz nass im Schritt. Ne?
Wenn er jetzt meint, das Mikro muss weg, dann sage ich euch da draußen, also habt eine schöne Zeit. Mit den Tomatenpflanzen und Gurkenpflanzen müsst ihr noch ein bisschen warten. Also wenn ihr die ansäen wollt, kommt jetzt die Zeit. Jetzt könnte man anfangen, sie anzusehen, weil sie werden ja erst nach den Eisheiligen ab Mitte Mai nach draußen gepflanzt. Bei den Gurken, zum Beispiel im Gewächshaus, fangen wir bei uns schon immer Mitte April an, dass wir sie ins Gewächshaus stellen. Aber das ist auch so ein bisschen ein Risiko. Also, ich wünsche euch einen schönen grünen Daumen. Gebt alles und viel Spaß da draußen. Bis zum nächsten Mal.